Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 369 am 10. Juli 2024. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Pip, am Montag kam dein Newsletter. Ein bisschen später hat die AI nicht so ganz den Newsletter geschrieben, wie du ihn haben wolltest?
Ja, ich war noch ganz traurig, weil wegen des WM aus. Nein, Spaß.
Da sprechen wir später drüber.
Ein Glück, Die Leute warten auf den Fußball-Hot-Take. Schreiben ganz viele Leute, bitte mehr Fußball. Nee, ich war, wie soll man sagen?
Willst du so also tun,
einfach,
als ob du
einfach gesagt, ich war nicht
hast?
Motiviert. Ich saß Sonntagabend an der Mosel. Ich war ein bisschen spazieren an der Mosel mit Rucksack und so. Also länger. Also nicht so lange, aber ein bisschen. Ich saß da, hatte irgendwie 2-3 Gläser Wein drin. Und dachte, das kannst du auch morgen früh im Zug machen. Wenn die Zugfahrt nervt eh, dann schreibe ich den Newsletter lieber im Zug und genieße die Abendsonne an der Mosel. Das ist die einfache Erklärung. Ich hatte versucht, noch kurzfristig Vertretung zu bekommen, aber das ist mir nicht... Jeder, der das einmal gemacht hat, möchte das nicht mehr machen. Obwohl, ich glaube, der Holger wird es nochmal machen. Das nächste Mal frage ich vielleicht nochmal Holger.
Und dann hast du im Zug einen Podcast gehört und gedacht, super, das schreibe ich einfach zusammengefasst hier rein und fertig.
Nee, den hatte ich tatsächlich vorher beim Wandern gehört. Das ist ja einer der Gründe, warum ich das Wandern mag, weil ich 5 Stunden einfach am Stück Podcast hören kann. Ich bin übrigens 32 Kilometer, also 37.000 Schritte an einem Tag gelaufen. Bist du stolz auf mich?
Sehr stolz.
Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht, in meinen neuen Hoka-Schuhen zu laufen und meine Füße sahen dementsprechend aus abends. Nee, den Podcast, und zwar On mit Kara Swisher, habe ich am Wochenende beim Wandern gehört. Und da war zu Gast Mira Murati, die CTO von OpenAI. Und fairerweise ist das Interview gar nicht so großartig, glaube ich. Und Mira Murati gibt jetzt auch nicht viel away so an Insights, sondern macht halt so ein bisschen das übliche PR-Game. Ist ein bisschen besser geworden als in dem letzten, ein bisschen missglückten Interview. Aber mich hat das so zum Nachdenken gebracht. Also ihr wird dann die Frage gestellt, so was die größten Chancen und Risiken sind, die sie sieht. Und sie sagt, Chancen, das ist ja was wir auch oft sagen, liegen definitiv in der Bildung, dass man Bildung für viel mehr Menschen zugänglich machen kann damit. Ich würde sagen, zusammen mit Medizin und dem Fortschritt der Wissenschaft insgesamt ist das definitiv einer der wichtigsten Aspekte. Ich habe auch in den Newsletter so ein Zitat gepackt von, Sekunde, das muss ich gerade mal suchen. Und zwar Dave Waters, das ist so ein Oxford-Professor, der auch eher zumindest vorsichtig ist, was künstliche Intelligenz angeht. Und damals hat Elon Musk mal gesagt, so AI ist das größte Risiko und wird die Menschheit vernichten, sinngemäß. Und Dave Waters hat darauf gesagt, if Elon Musk is wrong about artificial intelligence and we regulate it, who cares? If he's right about AI and we don't regulate it, we will all care. Also, wenn künstliche Intelligenz gar nicht so gefährlich ist und wir sie überregulieren oder zu früh regulieren, so dann ist das eigentlich kein großes Problem. Wenn Elon Musk recht hat und sie ist wirklich so gefährlich und wir verpassen die Chance, sie zu regulieren, bekommen wir alle ein Problem, würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Das ist einerseits vielleicht nachvollziehbar. Ich glaube, das hat auch richtige Aspekte, dass man es, wenn wir es komplett verpassen, könnte es auf jeden Fall schnell so aus dem Ruder laufen. Aber dieses, womit ich sagen, nicht übereinstimme, ist dieses if we regulate it, who cares? Und das Wichtige ist eben, dass, wie gesagt, Bildung, Medizin, Wissenschaft, ich glaube nicht, dass es so schlau ist, auf diesen Fortschritt zu verzichten. Es spielt durchaus eine Rolle, ob du Medizin und Bildung Menschen 10 Jahre früher oder später zur Verfügung stellst, glaube ich, für das Leben dieser Menschen. Von daher ist dieses Zitat, glaube ich, zu einfach gedacht. Aber also wir kamen daher, was Mira Murati hat geantwortet, Bildung ist sozusagen das, was sie als die größte Chance sieht. Und als größtes Risiko ist, was sie Persuasion nennt, also die Fähigkeit von Modellen, Menschen Dinge einzureden oder sie von etwas zu überzeugen, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist ein sehr reales Risiko. Also du könntest diesen Enkeltrick nehmen, ne? dass das Modell sich als jemand anderes ausgibt, beziehungsweise ein Mensch dem Modell sagt, es soll sich als jemand anderes ausgeben. Es kann einfach sein, dass du dich in einem Dialog mit einem Modell verlierst und je nachdem, was sozusagen das Weltbild des Modells ist oder die Aufgabe, die ihm gegeben wurde, kann das Menschen wahrscheinlich schnell überzeugen von gewissen Fakten, aber auch Verschwörungstheorien. Oder das beste Beispiel ist vielleicht, es gibt schon verschiedene Twitter-Bots, die von Large Language Models betrieben werden. Und du kannst denen ja eine Aufgabe geben. Du kannst ja sagen, reagier mal auf alle irgendwie progressiven Posts, die du auf Twitter findest und versucht zu argumentieren, warum ein konservativeres Weltbild irgendwie besser ist oder warum Trump der richtige Kandidat ist oder sowas. Und diese Bots laufen definitiv schon rum auf Twitter. Das sieht man manchmal, weil sie dann aus Versehen falsche Ausgaben machen. Also wenn das Modell zum Beispiel eine Ausgabe blockiert, wird es dann aus Versehen drin gespielt. Dann siehst du immer, dass der Bot von einem LLM betrieben wird oder Nutzer versuchen, das LLM dann auch zu triggern oder sogar also zu jailbreaken eigentlich. Aber sagen, Mira Murati sieht das offenbar als ein sehr relevantes Risiko. Ich würde daraus auslesen, dass sie schon einiges tun, um genau das zu verhindern, wahrscheinlich. Also ist das ein großer Teil der Security. Also wenn sie das als das größte Risiko sieht gerade, dann ist es wahrscheinlich auch eine der größten Security-Herausforderungen, mit denen sie sich, oder Safety- and Security-Herausforderungen, mit denen sie sich gerade beschäftigen. Und während, wie gesagt, ich fand dieses Interview gar nicht so großartig, aber es hat mich dazu gebracht, nachzudenken. Und was ich 100% glaube, ist, dass die AI-Duma versuchen ja vor allen Dingen immer sozusagen, also das Narrativ ist ja immer so, die Rogue AI oder eine Superintelligenz, die anfängt, Menschen umzubringen oder so, weil das, obwohl die Superintelligenz ja eigentlich sozusagen keine Intention hat, aber irgendwie glaubt man, dass sie auf die Idee kommen könnte, Menschen zu töten oder sagen, sich gegen ihre Erschaffer zu richten. Und ich finde es spannend, wie viel Zeit wir darauf verwenden, darüber zu reden, ob die Superintelligenz nicht zu intelligent oder ob es AGI gibt, ob Superintelligenz gibt, ob die nicht viel zu mächtig wird. Und das versuchen wir irgendwie zu regulieren tatsächlich. Wobei das, glaube ich, viel größere und das so more immediate, würde man sagen im Englischen, also das viel, also greifbare und sofortige Risiko ist, was Menschen mit AI machen werden. Also zum Beispiel diese Bots auf Twitter loszulassen oder so. Daraus geht, glaube ich, viel, viel mehr Gefahr hervor. Und ich habe es dann verglichen mit der Erfindung der Atombombe. Hast du den Oppenheimer-Film gesehen?
Noch nicht.
Ja, also vielleicht weiß man das ja auch so, also aus der Allgemeinbildung, aber so bei dem Manhattan Project, also die Errichtung oder Erfindung ist vielleicht das falsche Wort, aber die Nutzbarmachung der Nuklearkraft für eine Atombombe, war eine der größten Angst der Wissenschaftler, dass das so eine Kettenreaktion, die man nicht mehr stoppen kann, löst. Also Kernspaltung ist ja, die Elektronen schießen auf einen Kern und der wird gespalten, dabei werden neue freigesetzt und es ist ja, also Kernspaltung ist ja eine Kettenreaktion. Und die Angst der Wissenschaftler war, dass sie quasi eine Kettenreaktion starten, die nirgendwo mal aufhört. Also die letztlich die ganze Welt in Brand setzt. Also dass irgendwie an Sauerstoffatome gespalten werden und alles, was die Erdatmosphäre komplett brennt. Verstehst du? Also weil Kettenreaktion. Das heißt, man hatte Angst, dass man die selbstgeschaffene Technologie nicht mehr kontrollieren kann. Was aus heutiger Sicht super einfach verstanden ist und sehr kontrollierbar ist. Selbst bei nuklearen Zwischenfällen hat man das relativ gut immer kontrolliert bekommen und so weiter. Das viel größere Risiko ist, was Menschen mit Nuklearkraft tun können, durch Anschläge auf Atomeinrichtungen oder mit schmutzigen Bomben, also dass du selber quasi eine Atombombe in einem Koffer baust, so ungefähr. Oder dass so ein Rogue-Herrscher oder Autokrat einen Mensch sehr irrational handelt, so ein Putin oder so. Das ist wahrscheinlich das viel größere Risiko. Und ich glaube, dass genau das Gleiche trifft, und du kannst das übers Feuer, über Schießpulver, über andere feurige Erfindungen wahrscheinlich auch sagen. Und ich glaube, es genauso ist mit AI, dass was Menschen mit AI machen, einfach um ein Vielfaches gefährlicher ist als, oder wir müssen uns viel früher darüber Gedanken machen, als darüber, ob die AI sich verselbstständigt oder so. A, sind wir doch relativ weit weg davon, und B, ist das, was Menschen mit AI heute schon machen können, zum Beispiel Menschen also beeinflussen, manipulieren, die öffentliche Meinung manipulieren, Fake News verbreiten, irgendwie Content Massen produzieren, falschen Content und so weiter. Das ist, glaube ich, viel, viel gefährlicher, und darüber sollten wir uns viel mehr Sorgen machen. Und ich meine, und das Gute ist, also ich hatte nach dem Interview das Gefühl, dass das sehr präsent ist im Kopf der handelnden Person und dass sie das eine große Aufgabe von Safety und Security ist, glaube ich, genau solche Fälle auch von Anfang an auszuschließen, dass eben jemand nicht jetzt irgendwie Biowaffen entwickeln lässt, neue Biowaffen oder neue Killerbakterien oder was weiß ich von der AI oder was man sich noch alle, oder einen Angriffsplan auf kritische Infrastruktur irgendwie. Wie kann ich als normaler Mensch am besten kritische Infrastruktur zerstören mit höchster Wirksamkeit und niedrigstem Risiko? Also diese ganzen, und ich meine, das sind jetzt einfache Fälle, an die denkt man natürlich, aber ein Individuum, das das machen würde, würde ja auch versuchen, diese Sperren zu umgehen. Also sie sagt das Beispiel, wie würde ich kritische Infrastruktur am besten schützen? Und dabei könntest du eventuell die Schwachstellen, weißt du, die Schwachstellen. Also ich könnte ja fragen, wie kann man das Sicherheitssystem an einem Flughafen noch weiter verbessern? Und damit könnte eventuell die AI potenzielle Schwachstellen verraten.
Ein Punkt, den du eben erwähnt hast, war ja, dass die AI dann Leute überzeugen kann und so. Mhm. Das Thema haben wir doch schon. Also mit Social Media haben wir das ja, dass Firmen daran arbeiten, Leute in verschiedene Töpfe zu setzen und einfach mehr und mehr in ein Sinnbild oder ein Gedankenbild reinzuziehen. Einfach, dass sie mehr Zeit auf der Plattform führen.
Ja.
Also viel von diesen, das, was die Personen schlimm machen könnten, haben wir ja schon dadurch, dass viele Firmen die Technik nutzen und einfach schauen, dass die Leute so lang wie möglich, so passiv wie möglich irgendeinen Content konsumieren.
Ja, 100% Zustimmung ist ja das, was ich seit über einem Jahr sage, also schon seit der letzten OMR-Präsentation. Ich glaube, der einfachste Case, um zu verstehen, sagen wie Maschinen, und in dem Fall einfach nur normales Machine Learning, ist ja noch nicht mal generative AI, aber die Welt massiv verändert, ist halt der Facebook-Algorithmus. Das Feed und wie das Feed ausgesteuert wird, dieses so ein Attention-Grabbing oder dass alles auf Attention ausgelegt ist, hat einerseits die komplette Medienlandschaft stark verändert und gleichzeitig auch sagen auch die Konsumierenden. Sagen über Instagram kannst du sagen, hat sich irgendwie ihr Selbstbild verändert, über Facebook ihr Weltbild und Twitter. Und genau, diese Gefahren sind halt viel greifbarer und sagen, das wird sich noch viel mehr potenzieren durch generative AI und dadurch, dass ich Chat-Agents bauen können, denen ich einfach den Auftrag geben kann, überzeugt so viele wie mögliche Menschen davon, dass es irgendwie, dass in irgendwelchen Pizzaläden Kinderblut getrunken wird oder irgendwie sowas, weißt du?
Glaubst du, dass generative AI auch einfach das Internet kaputt machen kann, weil die Leute einfach müde sind von dem ganzen Content, der da rauskommt? Oder sind die Plattformen so schlau, dass sie immer wieder die richtigen Stücke finden?
Das sind noch sehr schwer zu sagen. Also ist eine gute Überlegung. Habe ich mich ja schon viel mit beschäftigt, aber habe noch keine Lösung oder keine definitive Meinung zu gefunden. Ich glaube, es ist ein Riesen, also die Content-Inflation, dass du jeglichen Content zu infinitesimalen kleinen Kosten produzieren kannst, ist, glaube ich, schlimm. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich noch bessere Algorithmen brauchen, um das zu erkennen. So, Google hat mit dem PageRank-Konzept ja einen einigermaßen guten Weg gefunden in der Vergangenheit. Aber Google schaut ja auch viel mehr auf Engagement inzwischen. Das heißt, man könnte überlegen, ob man zurück ein bisschen mehr in Richtung Trust geht, also vertraue ich den Quellen und ein bisschen weniger von welcher Content funktioniert am besten für Nutzer. Google ist in der Vergangenheit und ich glaube bisher aus richtigen Gründen immer mehr Richtung Nutzerdaten gegangen. Ich schaue an, ob die Nutzer happy werden mit dem Ergebnis. In Zukunft könnte das aber der falsche Weg sein, dass ich ihnen das Ergebnis gebe, was sie am meisten engaged sozusagen oder was sie am meisten befriedigt. Vielleicht wäre es besser, Ergebnisse zu bevorzugen oder Content zu bevorzugen, der einfach auf der Seite einer Universität liegt oder auf der Seite einer großen News-Publikation. Und vielleicht nicht immer Reddit-Ergebnisse hochzuspielen, wie es jetzt gerade passiert.
Ja, und deine Inbox müsste wahrscheinlich so gemanagt werden, wie Google die Results managt.
Ja, das auch. Übrigens Reddit, also ich glaube, Reddit wird übrigens der erste große Kriegsschauplatz der AI so ein bisschen. Weil natürlich, also wenn ich SEO wäre, würde ich mich komplett auf, oder nicht komplett, aber sehr stark auf Reddit konzentrieren. Versuchen, Bots zu bauen, die erstmal eine Nutzerhistorie aufbauen auf Reddit. Ich frage mich, ob Reddit das so, wie sagt man, also ob denen das so klar ist, wie stark sie gerade angegriffen werden eigentlich. Also normal, also was ich jetzt tun würde, wäre eigentlich möglichst automatisiert viele neue Profile aufbauen, also mich für verschiedene Subreddits anzumelden, dort zu interagieren, belanglose Kommentare schreiben, Dinge hoch und runter voten und dann würde ich diese Accounts irgendwann nutzen, um quasi Content selber in Reddit einzufügen oder Content, der mir gelegen ist, hoch zu wählen und damit eine der sagen, stärksten Signale für AI-Modelle und für Google neuerdings auch zu manipulieren. Und eigentlich bräuchte Reddit gerade fast so ein gutes Anti-Spam-Team wie Google selber für seinen Index, nur um Reddit clean zu halten, weil ich bin mir sicher, dass das alles schon passiert. Also ein Online-Marketer, der darüber gerade nicht nachdenkt, hat nicht verstanden, was AI für Suche und für Information Retrieval in Zukunft heißt, glaube ich.
Oh, Reddit auf All-Time-High. Seit IPO. Also, sie sind auf jeden Fall noch AI-Gewinner.
Ja, ich glaube, es werden bald Fragen darüber erhoben werden, wie viel Nutzer, wie viel Prozent der Reddit-Nutzer Bots sind. Also wenn sie Maus weiter reporten, das machen sie ja, dann muss man sich irgendwann fragen, wie viel davon sind Bots. Und sie reporten ja angemeldet und nicht angemeldet getrennt. Bots werden ja sogar angemeldet höchstwahrscheinlich. Und man muss sich dann fragen, wie wertvoll Reddit als Content-Quelle noch ist, wenn es komplett oder zunehmend versucht wird zu manipulieren. Die Wikipedia hat so ein Problem ja auch immer gehabt und hat es einigermaßen im Griff, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es nicht manipulierbar ist. Es gibt Services und Leute, die schon Zugang verkaufen. Wer irgendwie sein Bild sozusagen verbessern will, der kann das. Aber ich glaube, Reddit hat vielerlei Probleme auf sich zukommen, solange ihnen so eine große Bewertung zugemessen wird von den Large Language Models.
Am Freitag haben wir gegen Spanien im Viertelfinale verloren. War es Handspiel? Keine Sorge, darüber reden wir nicht. Aber hast du die Pressekonferenz? Hey,
also erstmal, Sané darf nicht von Anfang an spielen, Nummer eins. Und ohne Mittelstürmer kann man nicht gegen Spanien gewinnen.
Also, okay, Jan, schneide das bitte raus. Wir verlieren hier richtig Hörer. Bitte rausschneiden.
Wieso?
Aber hast du die Pressekonferenz gesehen, später von unserem Bundestrainer, Nagelsmann?
Nee, das erschien mir wie Effekthascherei. Ich hab das dreimal auf, also LinkedIn hat mir das dreimal versucht vorzuschlagen und dann wusste ich wollte es nicht sehen. Wenn so die gleichen Erfolgscoaches mir versuchen, Nagelsmann als super Lernbeispiel zu verkaufen, dann weiß ich muss das nicht sehen.
Du hast lieber Zeit auf Social Media.
Außerdem soll er seine nicht aufstellen und Mittelstädt nicht so früh bringen.
Ja, ich
und Harvards rausnehmen. Wir brauchen was Besseres in der Mitte. Sorry.
Ja, das muss alles raus. Ich fand die...
Und es war Hand, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass das ganze Spiel für uns entscheidet.
Ja, super. Ich bin ganz froh, dass wir draußen
sind. Wenn Harvards einen seiner scheiß Kopfbälle reinmacht, haben wir diese Diskussion überhaupt nicht. Dann gibt keinen mehr, ob da das Hand war oder nicht.
Ich finde, man kann schon die Rede hören. Ich fand
und wir haben vorher auch nur gegen leichte Mannschaften gewonnen, fairerweise. So. Schweiz haben wir schon ganz schön gerudert.
Ja, aber unser Team hat gekämpft.
Ja, ich fand den Auftritt und den Siegeswillen und so fand ich alles sehr bravourös.
Aber ich finde, als Gastgeber muss man im Viertelfinale auch raus.
Ja, aber ich meine, Spanien wird wahrscheinlich sagen die EM gewinnen und wenn du Europameister werden willst, dann musst du die halt auch schlagen.
Gut,
dafür sind wir also noch nicht komplett genug, leider.
Und bist du der Meinung, dass wir mehr Vereine brauchen und weniger Zeit auf Instagram?
Mehr Vereine und weniger Zeit auf Instagram. Tendenziell ja, würde ich sagen. Ich glaube, Vereinssport ist was sehr Gutes.
In der Hinsicht kann man sich die Rede schon mal angucken. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie auch in deinen Newsletter reinkommt. Aber lass uns weiter zu Teams gehen. Also
fass sie doch mal für mich zusammen. Wenn nicht, und für die anderen Leute, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich ist es kein mehr. Bin ich der Einzige, der es nicht gehört, aber es löst wirklich so eine Aversion bei mir aus, wenn ganz LinkedIn versucht, mir irgendwas zu verkaufen.
Ja, so viel dazu, dass generative AI das Internet kaputt macht. Aber ja, zusammengefasst ist...
Hast du diesen LinkedIn-Generator gesehen? Der ist mir zum Beispiel, den fand ich viel wichtiger, dass jemand so ein Tool gebaut hat, wo ich sagen kann, irgendwie, ich wurde heute beinahe vom Bus überfahren oder irgendwie mein Kind hat mit Kacke an die Wand gemalt. Und mach mir daraus mal 4 gute Life-Lessons oder Karriere-Lessons für LinkedIn. Das ist ein guter Use-Case für generative AI zum Beispiel.
Nee, der ist nicht bis zu mir gekommen.
Okay. Tammy, wie geht's Julian?
Also, er sagt, wir leben in einer Zeit, in der der einzelne Social-Media-Post wichtiger ist, als gemeinsam Stunden zu verbringen. Check. So, wir waren mal ein Land der Vereine, in dem Menschen stundenlang Sachen gemeinsam gemacht haben. Check.
Ja.
Er hat noch nie Leute getroffen, die Sachen alleine schaffen oder alleine besser schaffen als zusammen. Und man sollte halt in seinem Kreis, in seiner Straße anfangen, den Nachbarn zu helfen. Und dann am Schluss noch so, ja, nicht immer Probleme sehen, sondern eher Lösungen. So, und Appell an die Gemeinsamkeit und dass unser Land gar nicht so schlecht ist und wir nach vorne gehen. Also ich fand so, als Bundestrainer hat er mich damit bekommen. Und den Teamgeist hat man ja schon mitbekommen. Ich meine, wir beide als Fußball ist uns komplett egal, haben trotzdem jedes Deutschlandspiel geguckt.
Ja.
Und ich finde, als Gastgeber auch so haben wir uns, also wenn ich in Berlin oder in Hamburg war, habe ich mich immer gefreut, dass wir eigentlich ganz gute Gastgeber waren.
Ja, besser als manche türkische Gäste auf jeden Fall. Ja, nee, ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass wir mehr zusammen schaffen können. Also bin ich immer sehr gut darin, irgendwie anderen Leuten was zu neiden, sei es das Bürgergeld oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man irgendwas erreichen will, dann kann man es nur, indem man für alle und zusammen mehr. Es klingt jetzt auch alles so Plattitüden und Allgemeinplätzen. Aber finde ich gut, wenn er seine Öffentlichkeit dafür nutzt. Also er hat ja quasi, ihm und der ganzen Mannschaft wurde so dieses Ausscheiden sofort verziehen. Er hat die Ungerechtigkeit des vermeintlich nicht gegebenen Elfmeters und so vielleicht auch ein bisschen geholfen, aber auch vor allen Dingen der gute Auftritt der Mannschaft und die Geschlossenheit der Mannschaft auch und der unbedingt die Siegeswillen. Und dann die Aufmerksamkeit dafür zu nutzen, finde ich sehr redlich, glaube ich, die er zweifelsohne hatte.
Also trittst du jetzt wieder in einen Volleyballverein ein?
Ich glaube, es wird schwer. Also ich finde es schwer, mich zweimal die Woche oder was man da so braucht, zeitlich zu committen. Das korreliert gerade nicht mit meinem Lebensstil, leider. Ansonsten fände ich das eigentlich ganz spannend.
Lass uns bei Teams bleiben.
Aber wir können eine Challenge machen. Welchen Verein würdest du gehen? Ich brauche Motivation. Externe Motivation funktioniert bei mir nicht so viel.
Ich habe genug Challenge, hier zweimal die Woche Zoom aufzumachen. Das reicht mir.
Wir können einen Podcast-Verein machen.
Ja, das hat mir vor kurzem jemand gemacht. Man müsste einen Verband machen. Die Verbände würden so gut.
Du Geld könntest eine Laufgruppe machen in Hamburg. Kannst du nicht laufen? Doppelgänger-Laufgruppe?
Ja, aber das ist wieder. Es geht ja weniger, dass wir irgendwas machen, sondern es geht ja eher daran, dass du als Person, egal wer du bist, irgendwo dich engagierst und was machst. Ich habe das so ein bisschen mit Pickleball in einem Verein hier gemacht, ne? Dass du dann auf einmal halt mehr oder minder ehrenamtlich guckst, dass Leute zusammenkommen und so. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, hey, wir machen jetzt den Doppelgänger-Run-Club und wir treffen uns irgendwie jeden Mittwoch. Das ist ja auch schön, aber das zahlt ja eher in unsere Brand ein. Das ist ja eher wieder was Egoistisches. Es geht ja eher darum, okay, was ist in deinem Dunstkreis, welcher Verein ist irgendwie bei dir um die Ecke und wie kannst du da dich engagieren?
Ich würde sagen, was Neues zu starten ist genauso wertvoll, wie zu was beizutragen, was es schon gibt.
Lass uns bei Teams bleiben. Andreas Lehr hat in seinem Alles nur
was geklaut. Was für eine Überleitung.
Yes. Jan ist wieder am Staufen. Wo kann der Werbeblock rein? Vielleicht jetzt. Kurze Werbeunterbrechung. Wer Doppelgänger hört, interessiert sich für die Tech-Branche und damit auch für den Venture-Capital-Bereich. Vielleicht sogar so sehr, dass ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch finanziell an einem Startup zu beteiligen. Da bin ich persönlich recht skeptisch, das kann extrem riskant sein. Wer also nicht bei einem Kumpel aus der Uni investieren möchte, sondern gemeinsam mit 6 der weltweit Top 10 Venture-Capital-Fonds, also Managern wie Andreessen Horowitz, Accel oder Lightspeed, sollte das kommende Liquid-Webinar anschauen. Was normalerweise exklusiv und für Privatpersonen nicht zugänglich ist, ist mit unserem Partner Liquid, dem digitalen Vermögensverwalter auf Family Office-Niveau, möglich. Wer mehr wissen will, kann sich kostenlos zum Liquid-Webinar, warum Profis auf Venture Capital setzen, am 7. September um 11 Uhr registrieren. Gehe dazu auf liquid.de/dg, da schreibt man liquid.de/DG für Doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Das ist keine Anlageempfehlung, sondern eine bezahlte Werbung für unseren Partner Liquid. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. So, also Andreas Lehr hat in seinem Alles nur geklaut, also G und dann die Cloud Newsletter am 30. Juni eine Studie von Atlassian geteilt. Atlassian ist hier Software aus Australien, Confluence, Jira, Trello und so weiter. Die haben eine Studie gemacht mit 5000 Wissensarbeitern und 500 Führungskräften von so Fortune 500 Firmen und meinen, ja, wir sind ziemlich unproduktiv. Was hast du aus der Studie rausgeholt?
Die ist zum Glück nicht so lang. Wir können die wahrscheinlich sogar komplett durchgehen. Also sie beginnt, erst ist ein ganz gutes Content-Marketing-Piece, glaube ich. Beginnt mit der Aussage, dass 25 Milliarden Stunden pro Jahr in den Fortune 500 Unternehmen, also in den größten 500 Unternehmen, verschwendet werden durch ineffiziente Zusammenarbeit. 25 Milliarden Stunden ist die Schätzung.
Wie viele Mitarbeiter gibt es da in den Firmen? Was ist das pro, was erbratet so eine Durchschnittsperson?
Also es sind 29 Millionen Leute in den Fortune 500 angestellt. Jetzt musst du rechnen, das sind 1000 Euro, 1000 Stunden pro Mensch. Ne? 1000 Stunden sind 20 Wochen. Das wäre die Hälfte des Jahres. Ein bisschen weniger als die Hälfte, oder? Habe ich einen Fehler drin? Nee, 1000 durch 40 Stunden pro Woche in den USA vielleicht ein bisschen mehr. Dann bist du bei 20 Wochen, theoretisch. 25 Wochen? Na, das ist genau die Hälfte des Jahres. Da gibt es auch nicht so viel Urlaub. Also die Hälfte der Arbeit, will man offenbar sagen, ist verschwendet. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber könnte da dran... Also warum ist das so? 93% der Executives, also der Führungskräfte, die man befragt hat, sagen, dass sie glauben, dass man ähnliche Outcomes, ähnliche Ergebnisse erzielen könnte in der Hälfte der Zeit. Das ist vielleicht auch so ein bisschen geprägt von, also vom Maskismus oder dass Elon Musk das bei Twitter so schön versucht hat, vorzuleben. Generell würde ich sagen, habe ich aber auch oft den Eindruck, klicken ein bisschen stark vereinfacht die These, aber davon leben so eine Studien ja auch. Dann glauben Führungskräfte, dass nur 24%, also ein Viertel ungefähr, ihrer Teams Mission Critical Work machen. Oder in anderen Worten, würde 75% der Firma vom Bus überfahren, würde es wahrscheinlich noch eine Weile weitergehen.
Gut, das bedeutet aber nur, dass die Führungskräfte zu schlecht sind, ihren Leuten eine vernünftige Mission, Vision irgendwie zu geben. Also wenn ich als Führungskraft sage, meine Leute arbeiten nicht produktiv, ist das ja mein Problem.
Ja, das ist ganz lustig, dass Menschen, die selber mit dafür verantwortlich sind, was da passiert, sozusagen so über ihre eigene Organisation urteilen. Das ist eigentlich das Spannende. Aber das heißt halt offensichtlich auch, dass die sich selber als Befehlsempfänger und Opfer sehen und nicht als, was sie sind, nämlich eine Führungskraft. Weil ansonsten wird es ja vermutlich, also irgendwie scheint es ja schon aufgegeben oder zu haben oder bist frustriert.
Also zurück zu Nagelsmann, weniger Probleme, mehr Lösung.
Ja. Bringst du jetzt jede Sendung Nagelsmann?
Klar. Ich bin Fußball, bis zur WM, wenn wir Weltmeister werden, bin ich Fußballexperte. Und Motivationscoach.
Den Satz fand ich, die Schuspe mag ich, dass er gesagt hat, es nervt, dass es wieder 2 Jahre dauert, bis wir jetzt Weltmeister werden. Hat er erst gesagt? Doch, 2 Jahre, oder?
Ist mir nicht in den Algorithmus reingeflogen.
Doch, ich glaube, er war das.
Ja, traurig ist das. Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh.
Genau, also nur ein Viertel arbeitet an Mission Critical Work. Warum tun sie das nicht? Und dann kommen jetzt so verschiedene Gründe. Also Teams are spread across disjointed goals. Also sie haben keine gemeinsamen Ziele. 64% der Knowledge Worker stimmen überein, dass ihr Team ständig in verschiedene Richtungen gezogen wird. Also es gibt keinen sozusagen North Star, könnte man sagen, in denen gearbeitet werden, sondern es gibt wechselnde Direktiven oder wie man das nennen möchte. Sehe ich, 64% ist ungefähr 2/3, würde ich auch als eins der Hauptprobleme sehen.
Ich glaube, es ist jetzt sogar noch krasser, weil jeder sagt, mach bitte irgendwas mit AI, mach bitte irgendwas mit AI.
Ja, und ich glaube, also dieses Vor-, Zurück oder eben verschiedene, ist, glaube ich, definitiv eine der schlechtesten Managementpraxen, die ich so beobachte. Also, dass man sagt, heute muss Kosten gespart werden und morgen müssen wir aber braucht unbedingt jeder Arbeitsplatz jetzt AI und was weiß ich, obwohl es oft noch gar keinen Kosteneffekt bringt. Und ich glaube, für Mitarbeiter ist es, Mitarbeiterinnen ist unheimlich wichtig quasi, und es ist erstaunlich, wie schwer das Firmen teilweise fällt, ihnen zu sagen, was eigentlich ihre Aufgabe ist und also in welche Richtung sie zu arbeiten haben. Das mag ich tatsächlich so ein bisschen an dem Peter Thiel Buch hier, wie heißt das, Zero to One, dieses, dass jeder Mensch nur ein Ziel haben sollte. Ganz oft das Problem, dass du so gemischte Stellen hast oder dass Teams gemischte Aufgaben haben. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen lösen, indem man die Teams noch weiter auseinander nimmt oder das. Einfach eine einzelne Person darf nur ein Ziel haben. Das ist, glaube ich, der optimale Status. Wenn jeder seine KPI hat, idealerweise kann man es in Zahlen messen. Mir ist klar, dass man nicht jeden Beruf in Zahlen messen kann, so direkt. Aber so gemischte Teams mit verschiedenen Zielen zu haben, ist, glaube ich, super toxisch. Idealerweise hat jede Person genau eine Direktive, eine Richtung, in die sie laufen muss. Und dann macht es das Management schon mal deutlich einfacher. Plus, man kann sich nicht mehr rausreden, ich habe gerade daran gearbeitet, deswegen habe ich das nicht geschafft. Sondern wenn du ein Ziel hast, kannst du schon mal nicht mehr sagen, ich musste das machen, deswegen konnte ich das nicht machen.
Was ist dein Ziel?
Mein Ziel? Also ich mache ja so viele verschiedene Sachen. Schön, wie du mich da in Strafstoß rein manövrierst. Aber ich kann das natürlich gut verargumentieren. Und zwar mein Ziel ist, lebenslang zu lernen. Und dafür ist es unbedingt nötig, viele verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen. Bam. Aber nice try. I like. go on. zählt das?
Ja. Ist in Ordnung.
Naja,
ich bin gespannt, wie viel schlauer du noch sein kannst.
Aber wir können das ja so spielen. Ich sag dir jetzt immer, warum diese Sachen richtig sind und du challenge sozusagen meinen Approach. So, 70% der Knowledge Worker sagen, es wäre einfacher, Fortschritt zu machen, wenn sie weniger und spezifischere Goals haben. Das ist natürlich auch erschreckend hohe Zahl. Ist letztlich.
Für mich liest sich das so, sehr viele Leute wollen einfach so einfach wie möglich verpackt haben, was sie zu erledigen haben.
Ja, aber das ist auch nervig, ne? Wenn Leute, also ich mag MitarbeiterInnen nicht, wenn sie irgendwie, wenn du ihnen den ganzen Tag sagen musst, was sie. Also es gibt Menschen, die haben einen sehr starken Drang dafür, die sagen, sag mir doch einfach, was ich machen soll, dann mache ich das. So. Aber ich persönlich würde natürlich mit Menschen arbeiten wollen, denen ich ein Ziel gebe und sie finden raus, wie sie das erreichen. So. Und es gibt ja viele Leute auch, die
genau das. Aber Jira und das Produkt von Atlassian ist ja genau das. So, verpackt die Stories so klein wie möglich, dass es runtergearbeitet werden kann.
Genau, ist task-oriented. Wobei, fairerweise, ich würde sagen, Atlassian ist halt auch das Operating System für Monkeys, ne? Also, du kriegst wahrscheinlich die untalentierteste Organisation mit Atlassian-Produkten dazu hin, noch irgendwelchen Fortschritt zu delivern, weil du eben Strategie so weit runterbrichst, bis es nur noch task-oriented ist und jeder weiß, was sein Task ist. So, dazu hilft das. Ich glaube weiterhin, dass hocheffektive Teams vielleicht nicht unbedingt ein Scrum-Meeting morgens jeden Morgen machen müssen, sondern idealerweise stimmen die sich auch so ab und haben einfach eine so klare Aufgabe, dass es gar nicht so viel kommuniziert. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber wie kommen wir jetzt hin? Achso, dass Atlassian sowieso das Betriebssystem für Idioten ist, ja. So, dann gehen wir weiter. Nächster Hinderungsgrund ist, oh Gott, wir verbringen schon wieder zu viel Zeit hier drauf, Drowning in Notifications und Meetings. Das ist ja sowieso mein Lieblingsthema. Also 2/3 oder 65% der Knowledge Worker sagen, es ist wichtiger, schnell auf Nachrichten zu reagieren, than to make progress on top priorities. Das muss man sich mal geben. Die sagen, es ist wichtiger, dass meine E-Mails schnell oder meine Teams-Nachrichten schnell beantwortet sind. Oder HipChat. Nee, HipChat gibt's nicht mehr, oder? Was ist denn das Atlassian-Chat-Produkt gerade? Ich weiß nicht, dass HipChat niemand genutzt hat, der halbwegs klar bei Kopf war. So, auf jeden Fall, es muss man sich geben, dass Leute es wichtiger finden, ihre Nachrichten schnell zu beantworten, als an ihren wirklichen Number One Priority Items zu arbeiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich. Und der zweite Fakt dann dazu ist, in Organizations with poor meeting cultures, people spend 50% more time in unnecessary meetings than making progress on high priority work. Und also prinzipiell, ich glaube, ich habe es in einem der frühen Podcasts schon mal gesagt, ich glaube, so Kommunikation ist der Feind jeder Produktivität. Deswegen so möglichst kleine Gruppen mit ihren eigenen Zielen, die an ihren Zielen arbeiten und wenig darüber reden müssen, wenig Abstimmungsbedarf. Idealerweise dann können Teams so über Zahlen wie APIs kommunizieren. Das geht nicht in jeder Firma, ist nicht so einfach. Wenn das geht, ist es, glaube ich, ganz toll. Und natürlich gibt es Projekte, wo du kollaborieren musst auch. Aber wenn man das irgendwie kann, finde ich, sollte man das immer verhindern, dass Kollaboration nötig ist. Also, dass ich, wenn ich irgendwie eine Facebook-Kampagne aufsetzen muss, es gibt Firmen, wo das eine einzelne Stelle macht, die fast wie ein Freelancer arbeitet und damit, glaube ich, hocheffektiv ist. Und es gibt Firmen, wo das über den Schreibtisch von Brand, Legal und dem CEO noch muss. Und damit kann man sich vorstellen, wie produktiv das dort ist. Und ich glaube, je mehr Abstimmung du hast, desto unproduktiver bist du automatisch. Und wenn ich manchmal so in die Kalender von Leuten gucken, die irgendwie mehr als 60%, ich frage das übrigens auch bei Vorstellungsgesprächen, insbesondere für Leadership, auch höchstes Leadership, so wie ihr typischer Tag aussieht oder manchmal lassen die einen sogar in den Kalender gucken. So. Und wenn ich da sehe, dass da so, weil, und wenn du die Leute fragst, wie würden sie den Job angehen und bla bla, so, dann lügen sie dich ja alle voll. Aber wenn du einfach sagst, wie arbeitest du bisher, wie viel Prozent deiner Zeit sind Meetings und Abstimmungen und welche Zahlen guckst du dir noch selber an und so weiter, dann kriegst du eigentlich einen sehr guten Eindruck, wie sie auch bei dir arbeiten würden. Wenn ich dann Leute sehe, die irgendwie 60% plus, 70% plus Meetings haben, so wie willst du denn noch an der Firma arbeiten, wenn du in 70% in Meetings bist? Ich halte es für sehr schwer. Und ich, also, how do you get shit done, wenn du Also stell dir vor, du hast irgendwie vormittags 4 Meetings, nachmittags 3 Meetings. Dann sind die auch alle natürlich auf eine Stunde gescheduled im schlimmsten Fall. Wann willst du noch arbeiten? So, wann willst du Kampagnen bauen? Wann willst du dich, wann willst du den Konkurrenten beobachten? Wann willst du Content konsumieren? Wann willst du auf neue Ideen kommen? Wenn du nur laberst. For the sake of labern.
Sagt der Podcast Superlaberer.
Ja, das ist ja was anderes. Das ist nicht das Gleiche.
Ich bin in der Corporate-Welt gestorben an den Meetings. Also ich bin ja dann selbst irgendwo hingeflogen, um dann den Tag voll mit Meetings zu haben. Und man hat immer das Gefühl, so es passiert einfach nichts.
Ja, ich meine, null Meetings funktioniert auch nicht. Ne? Du brauchst schon Alignment und du brauchst Kollaboration auf gewissen Themen. Aber sich einfach immer zu hinterfragen, so welches Meeting bräuchte ich eigentlich nicht oder wo würde ich lieber auch autark arbeiten können? Und kann man irgendwie eine Situation schaffen, wo Menschen Selbstverantwortung und Autarkie zurückbekommen und nicht die Verantwortung auf immer mehr Köpfe verteilen, bis keiner mehr Schuld an irgendwas hat und man aber auch nicht mehr vorankommt. Das ey, auch krass. Als ich im Zug gefahren bin zum anderen, saß neben mir, ich würde so sagen, ich schätze mal auf 50-jähriger Mitarbeiter einer sehr, sehr großen, sehr, 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 sehr großen Software. Also ich bin in die Moselregion gefahren, einer sehr, sehr großen Softwarefirma. Und hat mit 2 Fingern wirklich auf dem Laptop getippt. Also er arbeitet bei einer großen deutschen Softwarefirma. Vielleicht im Vertrieb, das weiß ich nicht. Aber so wirklich 2 Finger, wie so ein Polizeibeamter bei der Anzeigenaufnahme. Hat
die tippen mittlerweile mit 10 Fingern.
Ja?
Würde ich von ausgehen.
Also die Leute bei der großen Firma noch nicht. Hat Bildschirmschriftarten alle auf 2x, so wie unsere Eltern? Also weißt du, was ich meine? So, dass alle.
Gut, das kann mir auch bald passieren.
Ja. Und, genau. hat so ein bisschen PowerPoint rumgebaut. Ich gucke normalerweise nicht auf eure Screens, tut mir leid, aber das ließ sich nicht verhindern, einfach weil es so outrageous war.
Ich mache nichts anderes. Ich finde Zugfahren das Beste, auf irgendwelche Screens zu gucken.
Hatte so ein bisschen in PowerPoint gebastelt und Fragen verschiedene Farben gegeben. Und dann saß er wortwörtlich 45 Minuten an einer Teams-Antwort. Ich hoffe, der hört nicht zu. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es war ein Zweier- oder Dreier-Chat, wo so 3 Leute drin waren. Und dann hat er was formuliert, überlegt, dann haben wir was dazu geschrieben. Und der ganze Prozess hat 45 Minuten gedauert. Ich so, okay, er hat eine Stunde einfach nicht gearbeitet, sondern eine Antwort, die wahrscheinlich Rechtfertigung war oder was weiß ich. Oder ja, ich habe noch eine Frage im Dokument hinzugefügt und Arbeit, whatever. Auf solchen Leuten basiert die deutsche Wirtschaft gerade. Es ist so, also das sind die gleichen Leute, die sagen, die Gen Z ist arbeitsfaul. Also sie sagen, aber ich habe hier 10 Stunden im Zug gesessen und gearbeitet. Ey, und dann, weißt du, die Nachricht haut dir ein Gen Z-Typ in 40 Sekunden raus.
Ja, vom Telefon. Also stopp. Also auf Generationen kannst du es machen. Ich glaube, auf Länder kannst du es nicht machen. Ich glaube, es ist
in jedem Land das Gleiche, das stimmt auch.
Es ist in jedem Land das Gleiche. So. Und am Ende weißt du nicht, was der vielleicht davor gemacht hat. Und vielleicht hat er gerade irgendwie einen super Deal geclosed und so weiter. Und nutzt das. Also ist vielleicht besser als irgendwelche Serien oder irgendwas sonst so zu machen. So, also.
Ja, ich will es ja auch nutzen.
Aber wieso, nächstes Mal kannst du dich ja daneben setzen und kannst sagen, so, hey, kann ich dir ein bisschen helfen? Komm, wir machen das mal schnell zusammen. Danach lade ich auf ein Vino ein.
Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber das lässt einen auf jeden Fall daran glauben, warum diese Zahlen so, also warum so viel Arbeit verschwendet ist. Teams, Meetingkultur im ICE ist auch nochmal ein Thema. Ich konnte außersehen nicht im Ruhebereich sitzen. Und haben einfach so Leute von Bundeswehr über offensichtlich DAX-Unternehmen zu Startup haben so ihre Teams-Calls. Sagen, droppen all kinds of sensitive information. Denkst du, what the fuck? So, wie soll das denn? Aber die neuen ICEs kriegen so Arbeitskabinen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Telefonzellen sollten die alle haben.
Nee, das macht total Sinn, dass du so so wie First-Class-Module hast, wo du einfach einen Call haben kannst, ohne, also A, um andere Leute nicht zu belästigen, aber auch um, damit du irgendwie frei reden kannst.
Aber es macht die Zugfahrt so viel witziger, wenn man da irgendwie so mithört.
Also ich fand es so witzig, dass ich mir geschworen habe, wieder Over-Ear-Kopfhörer mitzunehmen das nächste Mal. So, wir machen mal weiter hier.
Der Content-Piece können wir beenden.
Mal kurz, lass mich nur einmal kurz überfliegen. Struggling to share information. Okay, die Hälfte scheitert daran, überhaupt die relevante Information zu bekommen. Auch geil, 50% haben später rausgefunden, dass ein anderes Team an der gleichen Sache arbeitet. Das kenne ich leider auch.
Ja, das ist doch in jedem Corporate so. Aber wahrscheinlich auch in ein paar großen Startups. Und
keiner hat Plan, wie sie wirklich AI einsetzen. Das ist der letzte Punkt. Okay, wir packen es in die Shownotes.
Ich habe noch zwei Punkte. Es wird ja so ein bisschen gesagt, so ja, AI wird nicht so richtig genutzt. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, die ganzen Wissensarbeiter nutzen AI, aber trauen sich nicht, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, dass sie es falsch nutzen oder weil sie zeigen wollen, dass sie besser sind oder wie auch immer. Also ich glaube, diese Umfrage ist nicht so ganz korrekt.
Ich glaube, in so einem Studien antworten sie relativ wahrheitsgetreu. Aber was ich glaube, ist, dass manchmal wissen sie gar nicht, dass sie AI einsetzen. Aber das ist auch der beste Fall, würde ich sagen. Das muss man auch nicht wissen, sondern es soll einfach funktionieren am Ende. Und es gibt ja dieses Bring Your Own AI oder Bring Your Own LLM Problem, dass warum Firmen sich auch nicht leisten können, keine AI-Strategie zu haben, ehrlich gesagt, ist, wenn du selber den Leuten nicht sagst, welche AI sie wie nutzen dürfen auf Arbeit, dann werden sie im schlimmsten Fall halt ihr privates ChatGPT nutzen und im schlimmsten Fall mit sensiblen Firmeninformationen. Und den Zustand möchte man definitiv vermeiden. Von daher sollte man schon schauen, wie man eine grundsätzliche AI-Policy in jeder Firma aufsetzt.
Wann warst du das letzte Mal in einer Firma und hast gedacht, krass, wie gut organisiert hier die Meetings laufen? Weil du bist ja oft so als Externer dazu gebucht und so und darfst dann so ein bisschen den Clown machen. Weil ich habe das Piece gelesen und habe mir nur gedacht, geil, also wenn das wirklich alles, weil am Ende sagen sie ja, hey, hier nutz unsere Software, dann kannst du das hier und da besser machen und hier sind so ein paar Referenzen, wie wir das machen. Ich habe nur gedacht, geil, ich würde am liebsten in der Firma mal eine Woche verbringen und mal gucken, ob es wirklich so gut ist. Oder es ist einfach nur ein sehr gutes Content-Piece, was halt sagt, nutz die Software. Und dann ist es ja, a fool with a tool is still a fool.
Also, ja, die meisten so. Firmen, die Atlassian einsetzen, die ich kenne, nutzen Atlassian und dann haben sie Meetings, um jedes Ticket einzeln nochmal zu besprechen. So. Dann denkst du so, genau. Kannst du den Scheiß auch sparen. Ist das so?
Ist so. Aber ist ja mit jeder Software so. Also es gibt ja auch unglaublich viele Meetings, in denen dann nochmal fünfmal die Präsentation besprochen wird.
Ja, und ich glaube, ein Problem zum Beispiel, warum du immer diesen Abstimmungsbedarf hast bei Tickets, weil wenn die Mitarbeiter gleichzeitig nicht wissen, warum du Dinge, also ein typischer Fehler ist, dass du deine Motivation nicht reinschreibst. Ne? Das Gespräch haben wir auch manchmal so, dass jemand hat eine Idee und sagt, lass mal das und das machen. Und ich so, ja, aber warum? So, was willst du erreichen? Was ist sozusagen die Hypothese dahinter? Und ich glaube, da scheitert so insbesondere bei Produkt schon ganz viel, dass Leute es nicht schaffen, ihre eigenen Gedankengänge zu schildern im Sinne von, ich möchte Retention erhöhen. Deswegen glaube ich, dass dieses Feature aufgrund dieser Studie oder Annahme oder anderer Tests, glaube ich, dass dieses Feature das tun könnte. Ich erwarte den und den das Outcome. Es wäre erfolgreich, wenn wir mindestens das erreichen. Und deswegen würde ich sagen, mit dem Ticket kannst du, glaube ich, arbeiten. Und dann gibt es aber Leute, die posten einen Link zu einem YouTube-Video und sagen, das mal probieren. Ja, ein bisschen wert. Ja, okay.
Neues Cover. Lass ein neues Cover machen.
So. Ja, das war's für heute. Wir sind durch. Bis nächste Woche bei eurem New Work Podcast. Nein, Spaß. jemand hat geschrieben, wir sollen das Outro rauslassen. Wie frech ist das denn? Aber nur einer.
Echt? Ja. War wahrscheinlich von Spotify, weil sie wollen, dass dann lieber eine Werbung läuft, von der wir nichts haben.
Hast du mal geguckt, wie viele Plays, warte mal, ich muss mal gucken, wie viele Plays Jan aus dem Off schon hat.
Weniger als 1000 pro Song.
Was? Kann mir nicht vorstellen.
Das wurde mir gestern gezeigt.
Wird das überhaupt angezeigt? Sekunde.
Und
ich sehe das gar nicht.
Dreistellige Abonnenten?
Bitte?
Jetzt muss ich mein Telefon finden. Wo habe ich denn das?
Aber 436 Hörerinnen schon.
Ja, genau. Dreistellig. Ja, aber der neueste Song ist noch nicht drauf. Also, ich glaube, er muss noch ein bisschen.
Ja. Ich wünsche mir ein Sommerloch-Song.
Ja, okay. So. Ich hätte ein gutes Sommerloch-Thema für dich. Angeblich laufen europäische VCs besser als amerikanische. Bevor wir das machen, musst du nochmal so ein bisschen Allgemeinwissen, VC-Buzzword Allgemeinwissen machen. Also IRR, TVPI und natürlich NPV. Kannst du mir das nochmal kurz ein bisschen erklären?
Ja, kann ich. Also, großartige Überleitung erstmal wieder. Also die Sifted hat, beziehungsweise nicht Sifted, sondern Cambridge Associates und Invest Europe haben eine Studie gemacht und Sifted wertet die mit aus. Sifted ist so der Fintech-Arm von der Financial Times, würde ich sagen, oder Startup-Arm. Und da vergleichen sie die Performance von europäischen VCs. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit inklusive oder exklusive UK ist. Nordamerikanischen VCs. Und kommt zum Ergebnis, dass auf Sicht von 10 Jahren die interne Rendite, also IRR ist der Internal Rate of Return, das ist nicht 100% mit der Rendite am Aktienmarkt vergleichbar, aber es ist so indikativ für die Performance. Das irgendwie muss das ja vergleichen. Also es ist der interne Zinsfuß von wenn du das Geld eingezahlt hast, zu wann du es zurückbekommen hast. Oder wenn du nicht immer das Geld zurückbekommen hast, aber was die Wertentwicklung am Ende ist. TVPI heißt Total Value to Paid in Capital, könnte man hinzusetzen oder so. Also das ist letztlich, was du zurückbekommst im Vergleich zu deinen Einzahlungen. Also ein TVPI von 3,5 heißt, für jeden Dollar, den du eingezahlt hast, hast du 3,5 zurückbekommen. Nach 10, 12 Jahren oder so, ne? Und was wolltest du noch wissen?
Net Present Value.
Net Present Value, NAV ist ein Net Asset Value. Ist normalerweise, Sekunde, Net Present Value, muss ich mal gucken, wo kommt das vor im Artikel? Net Present Value ist normalerweise, wenn du zukünftige Zahlungen nach heute abdiskontierst. Aber ich muss mal gucken, in welchem, wo liest du das?
Das stand da nicht, das habe ich nur aufgefangen irgendwo.
Achso, Net Present Value macht man eigentlich eher, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel einen Kunden im SaaS-Bereich oder im Hosting-Bereich und ich weiß, der zahlt jedes Jahr in Zukunft 100 Euro und das steigt auch mit 10% jedes Jahr und die Churn ist aber 15% oder so und dann kann ich ausrechnen, so ein bisschen wie Customer Lifetime Value nach in die heutige Periode gezogen und dann kann ich das zum Beispiel vergleichen mit meinem Marketing-Ausgaben. Das ist Net Present Value. Das ist jetzt bei VC, glaube ich, nicht ganz so relevant. Net Asset Value nutzt man sonst noch viel. Das ist irgendwas, was die gesamten Assets des Fonds wert sind. Das kann sich ja über die Fondslaufzeit verändern durch Marktmultiples oder durch andere Veränderungen. Wo waren die? Achso, die IRR, Internal Rate of Return, wird verglichen. Es ist wahrscheinlich eher überraschend, dass die fairerweise, Sekunde, also es werden hier Fonds verglichen. Ne? Man müsste jetzt eventuell noch unterscheiden, also es ist ja nicht gewichtet. Oder wir fangen erstmal an. Also, auf Sicht von 10 Jahren schaffen europäische VC-Funds, also VCs, Venture Capital, Wagniskapital, ne? 20,77% und nordamerikanische nur 18,18%. Also fast mehr als 2,5% Unterschied. Das ist schon beachtlich. Auf 15 Jahre liegt Europa immer noch vorne, dann nur noch mit einem 0,5% Abstand. Auf 20 Jahre ist es ungefähr Paar, aber dann ist Europa ein klein bisschen hinten dran, aber so die letzten 15 Jahre hat man relativ klar und besonders die letzten 10 Jahre relativ klar outperformed.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Ihr müsst selbst hinterfragen, ob wir Milliarden meinen, wenn wir Millionen sagen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Aber wenn da jetzt steht 10 Jahre 20,77%, dann ist das, was pro Jahr an Rendite rauskommt.
Genau, IRA ist die interne Rendite, genau, auf das abgerufene Kapital. Das noch eine wichtige Erweiterung ist, in den USA bekommen die LPs schneller ihr Geld zurück. Also LPs sind die Investoren, die Limited Partners in den Fonds. Im Schnitt schon nach 4,5 Jahren zurück, in Europa erst nach 6,7 Jahren. Was insofern nochmal spannend ist, dass es in der längeren Zeit sagen, eine hohe Rendite machen nochmal schwerer ist. Also man könnte argumentieren, es ist einfacher, eine hohe IRR zu machen, wenn man schnell flippt, wenn du sagen, viel Value-Entwicklung realisieren kannst. Aber du musst diese Rendite ja jedes Jahr machen und es über 7 Jahre zu machen, würde ich sagen, ist tendenziell schwerer als über 4,5 Jahre. Von daher man kann es positiv sehen, dass die Nordamerikaner das Geld schneller zurückspielen. Man kann auch sagen, dass es vor dem Hintergrund nochmal beeindruckender ist, 21% Rendite zu schaffen, wenn man das über 7 Jahre schaffen muss, weil also, dann reden wir über 3x oder so. Genau, dann gibt es Unterschiede in den Jahrgängen. Das ist nicht besonders überraschend. 2011 haben die Fonds in Europa im Schnitt 7x TVPI geschafft. Also wir haben das 7-fache des Geldes zurückgespielt, das entsprach in dem Fall einer IRR von 37%. 2016 war auch noch gut, 3,7x mit IRR von 33%. Und die Pandemic, ja, also 2021, 22, die haben eine besonders schlechte TV, wobei man dazu sagen muss, die sind natürlich jetzt auch noch nicht fertig, also noch nicht so richtig in der Payout-Phase. Es macht eigentlich keinen Sinn, darauf zu gucken. Verstehe ich nicht, warum die überhaupt das interpretieren, ehrlich gesagt. Ein weiterer spannender Fakt, finde ich, ist, dass Established Funds performen besser als neue Funds. Vielleicht gar nicht so überraschend, aber überraschend ist, wie stark das Muster ist. Also Fonds, die mindestens 5 Generationen haben, also Fonds werden so alle 2 Jahre in der Regel so roundabout neu aufgelegt, damit man immer wieder Geld hat, was in der Investphase ist und auch immer wieder Managementgebühren verdient natürlich und die dann so schön compounden. Aber Established Funds schaffen rund 20% Performance, also IRR in dem Fall, während insgesamt ist nur bei 11,5% liegt und neue Funds, also in der ersten, zweiten Generation und die in der dritten und vierten Generation schaffen eigentlich nur so zwischen 8,7 und 9,7%, während etablierte locker das Doppelte an Rendite schaffen. Das heißt, insbesondere wenn man so in First-Time, First-Generation-Funds investiert, und da kamen ja die letzten Jahre richtig viele von raus, soll und kann sein, dass hier ein Data Bias drin ist, weil dass die Fonds noch keine gute Rendite haben, weil die vielleicht noch ein bisschen zu jung sind, müsste man mal schauen. Aber es macht ja auch sonst Sinn, dass du so ein bisschen Darwinismus hast. Also es überleben ja nur die besseren Fonds und dass die dann am Ende eine bessere Rendite haben als die Jungen, ist vielleicht auch relativ klar. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, bei dem Vergleich zwischen Europa und Amerika muss man natürlich, theoretisch müsste man es ja jetzt noch gewichten mit dem eingesetzten Kapital. Weil hier wird offensichtlich nach der Anzahl der Fonds gemessen. Und jetzt kann es sein, dass es viele kleine, hochprofitable Fonds in Europa gibt. Würde man jetzt aber die überragende Performance so von Andreessen Horowitz oder Sequoia oder irgendwie Benchmark oder so mit dem da drin verwalteten Kapital gewichten, dann könnte es sein, dass sozusagen die IRR auf das Kapital tatsächlich höher ist in USA. Ich weiß nicht, ob sozusagen die Anzahl der Fonds jetzt die beste Kenngröße ist. Genau, also bei IRR sind etablierte Fonds besser, bei TVPI, also bei dem Money Multiple, was man zurückbekommt, auch, da liegen sie bei 2,7 im Schnitt, während der Durchschnitt aller Fonds nur bei 2 ist. Das ist eine ganz spannende Zahl, ne? Also wenn du in Europa in VC-Fund investierst, ist deine Wahrscheinlichkeit, wie viel Geld du nach 10, 12 Jahren zurückbekommst, du bekommst das Doppelte. Was sagt dir das?
Gute Nachrichten für VCs aus Europa. Sie bekommen in Zukunft mehr Geld von LPs aus dem Ausland.
Ja, aber ich meine, das Doppelte nach 10 Jahren ist halt gar nicht so viel, weil wir wissen ja, dass die Börse so 7-11% macht. Und das ist nochmal das Spannende. Also wir haben jetzt über 15 Jahre eine Rendite von 16,5%, selbst bei den europäischen. Über 20 Jahre von 13%, über 10 Jahre von 21%. Also zumindest für die US-VCs, die könnte man ja frecherweise direkt mit dem Nasdaq 100 vergleichen. Und dann muss man sagen, in den letzten 10 Jahren wäre es schlauer gewesen, in den Nasdaq 100 zu investieren. Plus, der ist immer liquider, also du hättest ständig dein Geld rausbekommen. Also einfach gesagt, gibt's die Liquiditätsprämie bei VCs gar nicht. Illiquiditätsprämie. Normalerweise würdest du sagen, die Private Equity Klasse performt besser, weil du das Geld sozusagen länger verleihen musst und es nicht ständig zurückbekommen kannst. Also es gibt keine Liquidität in dem Investment in aller Regel. Wenn du das Geld einfach in Nasdaq 100 packst, kriegst du die gleiche Rendite und hast eine viel höhere Liquidität. Also kannst jederzeit rein und raus gehen. Plus du könntest eventuell noch einen 20-30% Hebel drauflegen und die Performance nochmal verbessern, was für den Retail-Anleger jetzt nicht sinnvoll ist wahrscheinlich, aber ist es gar nicht so. Es gibt natürlich die Top-Quartal-VCs, die es dann doch schaffen, mehr als 20% zu erreichen. Aber für die gesamte Anlageklasse an sich, muss man sagen, hättest du das Gleiche mit deutlich weniger Risiko, mehr Streuung und mehr Liquidität auch mit dem Nasdaq 100 haben können. Oder mit einem Investment in Microsoft. Schätz mal, wie viel interne Rendite sozusagen oder Total Return du mit Microsoft gemacht hättest über die letzten 10 Jahre?
Ach, keine Ahnung.
30%. Das klingt jetzt noch gar nicht so viel, aber 30% ist halt irgendwie, dass du dein Geld verzwölffachst. Sekunde, muss ich mal kurz. 1,3 hoch 10 ist 14-fach sogar.
Wahnsinn.
Mit Microsoft oder auch mit Amazon hättest du, glaube ich, 25% Rendite gemacht. Mit Amazon machst du auch 30, glaube ich. Mit Facebook machst du 25. Google auch, schätze ich, in Sekunde. Google ist nur bei 20,5. Aber ich meine, und das treibt natürlich auch die gesamte Nasdaq 100 Performance, dass eben diese wenigen, ich glaube, Nvidia liegt bei 75% oder so, aber das ist natürlich ein großer Ausnahmefall.
Aber die Firmen treiben ja auch die Exits. Am Ende.
Das auch, also, genau. Aber,
aber was macht es denn mit dir? Ich meine, du bist LP, du bist überall investiert in VC-Fonds.
Ich investiere und so weiter. Natürlich nur in VCs, die eine deutlich höhere IRA haben. Also die Aussage ist, du musst versuchen, sozusagen aus der gesamten Klasse noch die besten zu picken, während eine Aktienmarktstrategie eigentlich das Gute ist, dass du das nicht musst, sondern du kannst einfach den breiten Markt kaufen. Für wen das übrigens sehr plastisch geworden ist, ist Bill Gates. Und zwar habe ich lustigerweise heute auf Fortune gelesen, also nicht, dass ich Fortune oft lese, aber irgendwie wurde es in meinen Feed gespielt. Vom 2. Juli ist die News schon. Und zwar ist Steve Ballmer, also glaubst du, Steve Ballmer hat ein Hundertstel des Geldes von Bill Gates, ein Zehntel oder genauso viel Geld wie Bill Gates?
Ich weiß, dass er mehr hat.
Ah, genau. Du hast jetzt das im Trello schon gesehen wieder. Ich muss bessere Überraschungsfragen machen.
Du musst vor allem keine News von letzter Woche hier reintun.
Steve Ballmer ist der einzige in den, ich glaube, Top 10, der als Angestellter Milliardär geworden ist. Also, nee, der als Angestellter mehr als 100 Milliarden aggregiert hat. Also er ist ja nicht der Gründer von Microsoft, so wie Bill Gates, sondern war nur eine Zeit lang CEO, hatte natürlich Aktienpakete bekommen und die bis heute behalten. Also angeblich besteht 90% seines Nettovermögens weiterhin aus Microsoft-Shares. Und damit hat er es jetzt auf fast 160 Milliarden Vermögen gebracht. Einfach nur, weil er, und ich habe gesagt, ne, in 10 Jahren hat Microsoft das Geld vervierzehnfacht. Das heißt, er hat vielleicht mal Aktienpakete bekommen für 1-2 Milliarden für seine CEO-Zeit und hat die einfach sich dran geklammert und ist heute 160 Milliarden wert und damit mehr als Bill Gates. Weil Bill Gates angeblich, ich weiß nicht, ob das ein Urban Myth ist, aber angeblich hat er mal ein Meeting mit Warren Buffett gehabt. Und Warren Buffett hat ihm erzählt, er sollte mal diversifizieren und nicht alle Eier in einem Korb haben. Und der soll nicht irgendwie sein ganzes Geld in Microsoft lassen. Wie hätte Bill Gates sein Geld in Microsoft gelassen, wäre er heute der erste Trillionär. Also er hatte irgendwie ein Drittel an Microsoft. Microsoft ist über 3 Billionen wert. Und er wäre der erste Mensch, der eine Trillion wert. Hätte einfach nichts gemacht und an seinen Microsoft-Shares festgehalten. Stattdessen hat er diversifiziert und man muss sagen, ganz viel Geld in Charity. Er hat wahrscheinlich Millionen von Menschenleben gerettet, so durch sein Engagement gegen Malaria, für Bildung und so weiter. Von daher will ich keinesfalls unterstellen, dass das eine schlechte Entscheidung war, glaube ich. Übrigens Berkshire Hathaway 14% Total Return nur. Also schlägt schon den breiten Markt noch, aber schlägt weder die Nasdaq 100 noch andere Private Markets im Schnitt. Genau. Wie kam jetzt darauf? Achso, Ballmer, der einfach Microsoft gehalten hat statt. Also jetzt gucken wir mal, ob Sifted hier noch irgendwas anderes rausgefunden hat. Es gibt einen europäischen Fonds, der irgendwie mehr als 100% IRA macht. Netterweise verrät man aber nicht, welcher das ist. Ansonsten ist so eine relativ typische Glockenkurve. Ja, ich glaube, das war schon. Wir packen sie in den Shownotes, kann man sich nochmal anschauen. Also man muss nicht in die USA gucken, um gute VC-Fonds zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube, das Problem in den Daten ist, dass man einfach die Anzahl der VC-Fonds nimmt. Vielleicht gibt es einfach auch ganz viele schlechte VC-Fonds, also noch mehr schlechte VC-Fonds in den USA. Und wenn man dann so eine Fonds-für-Fonds-Betrachtung macht und nicht auf das eingezahlte Kapital oder das verwaltete Kapital und dessen Rendite guckt, kommt man vielleicht auch zu irreführenden Daten, könnte ich mir vorstellen.
Wir haben lang nicht mehr über AI gesprochen. Hast du da noch eine Kleinigkeit für uns?
Bei AI fand ich, oder ja, hat mein Interesse geweckt, dass Anthropic, also das die drittgrößte Company wahrscheinlich nach OpenAI und Google, die das Claude-Modell gebaut haben, was auch sehr kompetitiv mithält mit den großen Modellen, fördert jetzt ein Programm, um bessere AI-Benchmarks zu machen. Das ist aus zweierlei Hinsicht spannend. Also einerseits ist es so, dass die bestehenden Benchmarks, also insbesondere so diese ganzen Mathe- und Biologietests und alles so, worauf man Menschen auch testet, Universitätszugangstest, irgendwelche General Capabilities und so, die kriegt man eigentlich alle sehr gut. Oder da ist AI entweder nah dran, das besser zu machen als Menschen oder hat den Menschen schon längst, also den durchschnittlichen Menschen oder teilweise Experten längst überschritten. Und das andere ist, dass also man will einfach komplettere Tests oder mit Tests mit mehr Aussagefähigkeit haben und die sagen wieder neue Challenges auch stellen für AI, weil die bisherigen einfach zu einfach sind, könnte man sagen. Dadurch, dass sie mit erlerntem Wissen gut zu beantworten sind. Und Das andere ist, Anthropic sind ja die Leute, die OpenAI verlassen haben, weil sie an noch sicherere AI arbeiten wollen. Und auch das wollen sie in den Tests quasi wiedergespiegelt sehen. Also sie möchten explizit quasi Benchmarks haben, wie die Modelle eben mit so Instruktionen wie bau mir eine Waffe, bau mir eine Massenvernichtungswaffe oder sag mir, wie ich eine gewisse Webseite angreifen kann oder wie kann ich Menschen manipulieren. Auch sowas soll in den neuen Tests einfach inkludiert sein. Also um auch die Sicherheit von Modellen nochmal standardisierter zu testen. Und dafür hat Anthropic jetzt quasi ein eigenes Programm aufgesetzt und ist auch bereit, Geld auszugeben. Das mit dem Geld ausgeben ist so wichtig, weil das Problem ist, wie diese Tests funktionieren. Zum Beispiel dieser Medizintest, den Matt Gemini, dieses Google-Modell, was so gut ist, oder inzwischen ist OpenAI auch wieder sehr gut da. Auf jeden Fall sind sie schon besser als menschliche Experten oder als der durchschnittliche menschliche Experte. Und wie am Ende diese Ergebnisse quasi wie sie gemessen werden, ist, dass die Ergebnisse werden dann von einem Gremium von menschlichen Experten gereviewt und die sagen, ob jetzt das menschliche oder das Computerergebnis besser war sozusagen oder richtig war. So ist es unter anderem dazu gekommen, dass, das ist ja der Test, wo Matt Gemini 91,1% Richtigkeit erreicht hat. Ja, so vergleicht der beste menschliche oder der durchschnittliche menschliche Experte, Facharzt kommt auf 87, also Matt Gemini ist besser als der Facharzt schon. Und diese fehlenden 9% sind nicht zwangsläufig Dinge, die das Modell falsch gemacht hat, sondern 7,4% dieser 9% Lücke waren Fragen, wo die Ärzte, das Gremium sich hinterher hingesetzt hat und gesagt hat, diese Frage konnte man aufgrund des gegebenen Kontexts nicht richtig beantworten. Zum Beispiel, weil Informationen gefehlt haben oder widersprüchlich waren. Das heißt, es gab gar keine richtige Antwort. Also man könnte sogar argumentieren, dass mehr als 95% der möglichen Fragen richtig beantwortet werden. So, das zeigt so ein bisschen die Limitierung des Tests, aber auch, warum es relativ aufwendig ist, bessere Tests zu machen, weil am Ende brauchst du immer so eine Art Gremium oder Council, die, und das müssen halt Experten des Gebiets sein, die dann bewerten, ist das jetzt ein besseres Ergebnis oder ein schlechteres Ergebnis als das eines Menschen oder ist es richtig oder falsch aus unserer Sicht. Und logischerweise müssen das mehrere Menschen sein, damit es nicht von der Willkür einer einzelnen Person abhängt. Aber, und ich glaube, das war gut, weil A, wird der Fortschritt eben kaum noch messbar bei den Modellen, oder schwerer messbar, weil alle sich diesen 90-95% Werten annähern oder eben den Menschen schon relativ klar schlagen. Das heißt, wir müssen uns neue Challenges ausdenken und wir müssen eben auch auf mehr Sachen als nur Performance testen, sondern auch Sicherheit. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, was Anthropic da versucht zu fördern. Ja.
Am Montagmorgen war auf unserem Discord-Server auf einmal Delivery Hero vorbörslich minus 15,28%, deutlich höhere Rückstellungen für Kartellbuße. Was ist denn da los?
Ja, wenn ich es richtig verstehe, gab ja 2022 und 2023 mal so Razzien in Büros in Berlin und Barcelona. Und Barcelona, weil es auch um Glovo geht, diesen spanischen Lieferdienst. Und dann wenn ich es richtig verstehe, die EU-Kommission stört. Also es gibt, glaube ich, zwei Sachen. Das eine sind die Arbeitsbedingungen, also in Spanien kommen noch die Arbeitsbedingungen bei Glovo hinzu, dass Contractor nicht als Angestellte geführt wurden, glaube ich. Und ansonsten aber quasi die Absprache und Aufteilung der Märkte. Also dass man einfach gesagt hat, also ein Kartell gebildet hat und gesagt, wir konkurrieren in den und jenen Städten nicht oder wir sprechen uns mit Konkurrenten ab oder innerhalb von Delivery Hero Glovo-Kooperation. Dass wir eben nicht mehr konkurrieren. So können wir prinzipiell die Preise für Restaurants erhöhen, weil die keine Alternative mehr haben und eventuell auch die für Konsumenten. Das wäre dann eventuell eine Frage für Kartellpolitik oder Kartellrecht. Und dafür hatte man schon fast 200 Millionen zurückgestellt und jetzt hat man das sicherheitshalber auf 400 Millionen erhöht, weil das eben die potenzielle Strafe bis zu 6% des Umsatzes sein könnte. Das ist für Delivery Hero insofern besonders kompliziert, dass Delivery Hero ja in seiner ganzen Geschichte noch keine 400 Millionen verdient hat, wenn ich es richtig sehe. Also selbst nach adjustierten EBITDA, und ich meine, das muss man da wirklich mit Vorsicht genießen, auch nach adjustierten Metriken haben sie noch keine 400 Millionen verdient, weil es aber auf den Umsatz gemessen wird und ihre adjustierte EBITDA-Rendite irgendwie eine Nachkommastelle nach Null ist, ist das schon ein erheblicher Batzen. Und natürlich fragen sich eventuell Aktionäre auch, wenn das jetzt so relativ überraschend kam, ist das eventuell in anderen Ländern auch noch der Fall? Was, was gibt's eigentlich für Compliance oder regulatorische Risiken? Und gemessen am Umsatz ist es natürlich eine relativ, oder am Gewinn ist es eine relativ hohe potenzielle Strafe, ob die dann so eintritt, muss man sehen. Und ja, dementsprechend Delivery Hero knapp 5 Milliarden noch wert. Das ist auch krass. Das ist eigentlich nur die Hälfte, glaube ich, die Hälfte des Umsatzes, kann das sein? Ja, ich glaube, die Hälfte des Umsatzes und ungefähr ein Zehntel des GMVs. Das ist, wenn man überlegt hat, irgendwie, wie Leute versucht haben zu verkaufen, dass das alles monopolisiert wird, diese Märkte, und dann die Modelle hyperprofitabel werden, das ist offensichtlich nicht eingetreten, sondern du hast immer wieder neue Konkurrenz, Volt, Uber Eats und so weiter. Es ist relativ schwer, die DoorDash natürlich auch. Es ist super schwer, die Märkte zu monopolisieren. Wenn sie monopolisiert werden oder es Kartellabsprachen gibt, kommt es eben zu Strafen, fairerweise. Und ich meine, eigentlich, es muss auch im Interesse der Wirtschaftsräume sein, sowas so schnell wie möglich zu zerschlagen. Weil es führt halt dazu, dass am Ende das Restaurant mehr Geld abdrückt und du eventuell als Konsument mehr Geld abdrückst, während im Zustand vollständiger Competition, also als es hier irgendwie Gorilla, Volt, Uber Eats, Flink und so weiter alles gab, konntest du dich halt quasi umsonst ernähren, so aus Gutschein. Bisschen sehr plakativ jetzt formuliert. Ne? Und das ist für den Konsument und für das Wettbewerbsumfeld natürlich besser. Vielleicht ist es für die Unternehmen nicht so gut, klar, aber da sieht man sehr direkt, was die Auswirkungen auf Konsumenten sind. So, wenn du einen Markt monopolisiert hättest, ist es sowohl für die Restaurants als auch die Konsumentin sehr, sehr schlecht. Wenn du mindestens 2-3 Konkurrenten hast, hast du eigentlich immer wieder bessere Konditionen, sowohl auf der Restaurantseite als auch als Konsument, wo du eventuell Incentives bekommst, also Gutscheine oder Rabattangebote. Von daher sollte man sowieso hoffen, dass es hier niemals zu einer Monopolbildung oder einer Absprache in einem Oligopol oder Duopol kommt. Und auch für den Service ist es einfach, also nicht nur preislich, aber auch für Serviceangebot, Service-Level, Geschwindigkeit und so, ist es einfach besser, wenn man Konkurrenz hat.
Aber es kommt ja immer wieder neue Player in den Markt.
Genau, das spricht... Das ist einerseits erstaunlich, weil es eben so als Winner-Takes-It-All-Market gilt und trotzdem scheint es eben zu funktionieren, was so ein bisschen auch an der großen Skalierbarkeit, ne, durch digitale Software, durch Smartphones kannst du auch einfach viel schneller so einen großen Player aufziehen wieder.
Wir haben ja letzte Woche am Donnerstag aufgenommen statt Freitag, und Freitag hat sich für mich ganz anders angefühlt, ohne mit dir zu telefonieren. Dann bin ich so ein bisschen über die Financial Times gegangen und auf einmal sehe ich eine Überschrift und denke, oh, die kommt bestimmt zu uns aufs Board. Die wird es bestimmt in die nächste Folge schaffen. Die Story ist, dass zwei Ex-Direktoren Betrugsvorwürfe an Northern Data geäußert haben. Magst du mir die Story ein bisschen zusammenfassen?
Genau, also die Financial Times berichtet, dass es zwei geschasste, würde man sagen, oder danach entlassene Mitarbeiter, sogenannte Whistleblower gab, Joshua Porter und Galson Kammer, K-A-M-A, die folgende Vorwürfe erheben gegen Northern Data und das Management. Also einerseits, dass sie die finanzielle Stärke oder die Stärke der finanziellen Condition, wie würde man sagen, der finanziellen Lage der Firma gegenüber Investoren, Regulatoren und Geschäftspartnern falsch repräsentiert haben und dass sie Tax Evasion, also Steuerumgehung, ich würde jetzt nicht zwangsläufig Steuerhinterziehung rauslesen, das muss man dann erst sehen, aber dass sie zumindest Steuern in den USA umgangen haben, keine Ahnung, versucht haben, woanders zu zahlen oder nicht zu zahlen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind das die beiden Hauptanklagepunkte. Whistleblower deswegen, weil das waren, wenn nach meinem Verständnis, beides so hohe Executives aus den USA, die gegenüber dem Management der Firma ihre Bedenken geäußert haben. Also sie sind quasi nach eigenen Angaben zum Chairman of the Board, also zum Global CEO, COO, zum Aufsichtsratsvorsitzenden und so weiter gegangen, haben ihre Bedenken geäußert über, was aus ihrer Sicht kriminelles Vorgehen war. Ob das stimmt, müssen natürlich Gerichte entscheiden. Also der Artikel findet auch im Kontext eines Gerichtsverfahrens statt. Und nachdem sie das geäußert haben, haben sie dann angeblich als direkte Folge ihren Job verloren. Und es ist insofern nochmal besonders spannend, weil Northern Data angeblich gerade ein Nasdaq-IPO plant mit einer deutlich höheren Bewertung als ihrer derzeitigen Bewertung. Weil sie, ich würde mal vermuten, so die ganze AI-Data-Center-Welle hat gerade Rückenwind und das ist ja, wie sie sich gerade verkaufen. Sie kommen aus dem Bitcoin-Mining. Ja, jetzt gibt's eben diese zwei Ex-Mitarbeiter, die da diese Vorwürfe erheben. Es wird auch wieder darüber geredet, über den stark verzögerten 2022er Jahresabschluss. Ne? Der kam ja erst im Sekunde 24. Also der Jahresbericht oder Geschäftsbericht 2022 wurde letztlich erst im März 2024, also 1,2 Jahre später dann von KPMG testiert und geflaggt als, das ist eine Material Uncertainty about the group's ability to continue as a going concern. Gibt also, dass man eine Ungewissheit über die Fähigkeit, sozusagen die Firma weiterzuführen hatte, aufgrund der hohen Reliance, wie sagt man das? Der hohen Abhängigkeit von den Verkäufen des gemeinten Bitcoin und einem Shareholder Loan von Tether. Und auch dieses Jahr sollte angeblich erst der Bericht für 2023 in der ersten Jahres- oder Ende der ersten Jahreshälfte kommen. Und wir wissen, wir haben heute den 9. Juli, wenn wir aufnehmen, wenn ihr es hört, den 10. Juli. Und natürlich ist der Geschäftsbericht bis heute, Sekunde, ich gucke jetzt einmal nach, nicht, dass er, wäre natürlich lustig, wenn er jetzt uns hier in den Rücken geschossen wird, der Bericht. Ich gucke einmal kurz.
In dem Artikel steht, dass er am 12. Juli.
Genau, er ist geplant für den 12. Soll. Ich gucke jetzt trotzdem sicher. Das wäre ja eine falsche Aussage, wenn ich jetzt sage, der ist noch nicht da und dann ist er da. Nee, aber er ist noch nicht da und er ist jetzt für den 12. Juli geplant, was auch schon einigermaßen spät ist nach meinem Dafürhalten. Und dann wird man wieder sehen, wie profitabel diese Firma jetzt wirklich sind und wie sie ihre ganzen Visionen von wegen, so, sie haben riesige Nvidia-Cluster und sie bauen jetzt irgendwie Data Center für die große AI-Welle, wie sehr sich das dann wirklich auch in Zahlen materialisieren kann.
Rein technische Frage, wie ist es möglich, dass dieser Finanzbericht von 2023 jetzt erst kommt, aber Zahlen wurden ja wahrscheinlich schon reported?
Ich glaube, Northern Data muss keine Sekunde. Ich glaube, die müssen keine Quartalszahlen. Sie sind in so einem Segment gelistet, wo sie keine Quartalszahlen. Ich gucke einmal kurz. Sekunde. Nee. Also sie sind noch in so einem Segment, wo sie keine, die sind irgendwie 1,6 Milliarden wert, glaube ich. Sekunde. Das ist anstrengend, wenn man nichts Falsches sagen darf. Eine Milliarde sind sie wert, laut Google. 9. Juli, 10.55 Uhr. Und in ihrem in ihrer Publication-Sparte auf der Investor Relations-Seite gibt's nur Annual Reports. Also sie müssen in ihrem Segment offenbar weder Halbjahresberichte noch Quartalsberichte rausgeben. Sie machen so Freiwillige manchmal mit einer gewissen Regelmäßigkeit, würde ich sagen, veröffentlichen sie manchmal ihre Mining-Zahlen und haben so teilweise monatliche Zwischenberichte, die sie so rausgeben. Aber die sind dann insofern nicht bindend, glaube ich. Von daher wartet man dann doch immer, also für testierte Zahlen, also wo ein Wirtschaftsprüfer sagt, das ist sozusagen, was wir wirklich als echten Cashflow und echtes Ergebnis sehen oder beziehungsweise was zumindest systematisch richtig geprüft worden ist, das ist dem IFRS-Standard entspricht, das kriegen wir halt nur einmal im Jahr und hier in diesem Fall immer um ein halbes Jahr verzögert. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass der Abschluss dieses Jahr wohl angeblich von dem weltbekannten Wirtschaftsprüfern Liebhardt und Kollegen aus Stuttgart gemacht werden wird. Sagen eher klein Wirtschaftsprüfungskanzlei mit ganzen 15 Angestellten, schreibt die FT dazu, die Financial Times dazu. Also daraus könnte man vermuten, also ich würde sagen, geschätzt mehr als 90% der börsennotierten Firmen sind bei, also meine Schätzung, ich würde schätzen, dass 90% der großen Firmen bei einem der vier großen Auditors sind, also KPMG, Ernst & Young, PwC und Deloitte. Es muss jetzt noch nicht heißen, wenn man keinen davon wählt, aber die meisten Firmen wählen einen der großen fünf, würde ich sagen. Oder vielleicht noch so ein Rödel und Partner oder so. Es gibt noch so die nächsten vier, fünf dann auch. Aber dass es jetzt ein besonders kleines Team ist. Wir erinnern uns noch bei der Social Chain Group, da gab es auch so ein bisschen Wald- und Wiesen-Wirtschaftsprüfer, der das durchgewunken hat. Ich meine, die Firma strotzt vor Red Flags, oder meiner Meinung nach. Ich sehe da persönlich viele Red Flags, von daher würde ich das jetzt ähnlich interpretieren. Rein faktisch lässt sich daraus natürlich noch erstmal nichts ableiten, welchen Wirtschaftsprüfer man wählt. Aber ich bin gespannt. In zwei Tagen kriegen wir dann höchstwahrscheinlich, man weiß es nie, den Geschäftsbericht. Ich hoffe, er kommt noch dieses Jahr, nicht so wie letztes Jahr, über ein Jahr später, aber bin ich gespannt, wie erfolgreich die Northern Data dann wirklich ist, beziehungsweise wie man die verschiedensten Finanzierungen, die sie zwischendurch auch hatten, da gab es ja so Convertibles und irgendwie dieses Darlehen-Loan, dieses Shareholder-Loan von Tether und so weiter. Vielleicht schafft das auch ein bisschen Klarheit, wie wirklich die Finanzierungslage der Firma ist. Also, weil eine Anschuldigung, die Leute hier erheben, ist zum Beispiel, also die Ex-Mitarbeiter. Und fairerweise muss man dazu sagen, der Ex-Mitarbeiter kann auch immer sein, dass die bockig sind, weil sie gefeuert worden sind und so. Also vielleicht geht es in dem Prozess auch eher um ihre Abfindung und allein deswegen unterstellen sie das. Aber was sie sagen, ist, dass sie das Management, Sekunde, also nachdem er befördert wurde, hat der Kläger Porter, also Joshua Porter, das erste Mal sagen, ein limitiertes Verständnis der sagen, finanziellen Zahlen von Northern Data bekommen und sagt, er war dann schockiert zu verstehen, dass es eine 30 Millionen Steuerschuld in Deutschland gab und weitere Schulden von 8 Millionen, während die Firma nur noch 17 Millionen auf dem Konto hatte und 3 bis 4 Millionen im Monat verbrannt hatte. Also er erhebt hier, und das ist aber, das stammt natürlich aus einer früheren Zeit, geht es jetzt nicht um dieses oder das vorherige Geschäftsjahr, wenn ich es richtig verstehe. Also er erhebt auch Anschuldigungen sozusagen, oder nicht Anschuldigungen, aber dass die finanzielle Lage deutlich schlechter war, als er verstanden hat, offenbar. Fairerweise muss man sagen, die Firma gibt es ja noch, also irgendwie scheint man das überwunden zu haben. Aber es klingt so ein bisschen, als wäre es sehr eng gewesen. Wir packen den Artikel in die Shownotes und dann kann man sich da auch selbst zu der Quelle informieren.
Dann lass uns zum Schluss noch mal kurz über Fußball sprechen. Was war dein Highlight von der Ehe?
Das war nicht mein Highlight, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, lustig. Und zwar hat der chinesische Autobauer BYD ja so eine erhebliche Spannwerbung und so eine offizielle Partnerschaft mit der UEFA investiert. Lustigerweise hat man aber, sagen, obwohl die offensichtlich in Deutschland ist, die WM, konnte man sich die Domain BYD nicht sichern. Die gehörte schon länger, glaube ich, einem, ich würde sagen, einem Domainhändler wahrscheinlich, der sich zusätzlich jetzt aber den Spaß gemacht hat, die Domain auch noch einem besonderen Purpose zuzuführen. Nämlich, wenn man im Moment auf BYD raufgeht, wirkt es so, als entstünde dort ein Shop für Dildos, namens Buy Your Dildo. Vielleicht hat man sogar, wir müssen jetzt gucken, ob sie vielleicht sogar die Brand dafür angemeldet haben in Europa, die Trademark, um das zu schützen. Also entweder ist es einfach eine Person, die furchtbar lustig drauf ist. Das ist, wir haben sogar ein Impressum. Naja, aber ohne, also mit einer Berliner Adresse, ohne Sekunde.
Ich habe erwartet, dass du in die Wayback-Maschine bist, schaust, was da früher so passiert ist.
Ja, man sieht, dass es früher halt einen anderen Purpose gab. Oder?
Ja, aber es war nie was richtig auf der Webseite.
Ja, genau. Also entweder ist es einfach
Beyond Your Design war vorher drauf.
Bitte?
Aber Beyond Your Design auf der gleichen Adresse und wahrscheinlich die gleiche Person.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das einfach nur ein Joke oder man kann natürlich auch sagen, das tut einer Marke natürlich besonders weh, wenn Leute hier drauf landen. Und man schafft so ein bisschen mehr Urgency. Also wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass die Person, der diese Domain gehört, seit längerem in Verhandlung steht mit dem Autobauer. Und mit der Ankündigung dieses Dildo-Shops schafft man natürlich so ein bisschen extra Druck, weil das scheinbar natürlich die Marke nochmal, also zusätzliche Verwirrung schafft und vielleicht den Handlungsdruck auf Seiten von BYD noch erhöht. Das Problem haben übrigens alle China-Autobauer. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass komischerweise meine Domain besaß, die auch ähnlich von irgendeinem Autobauer ist. Und ja, naja, aber ich besitze nicht BYD, um das ganz klar zu sagen. Ich baue nicht den Dildo-Shop hier. Genau.
Kann man damit mit so einer Domain da mehr Geld machen als Nvidia-Mitarbeiter?
Also ich würde vermuten, dass die Domain hoch fünfstellig, niedrig sechsstellig den Besitzer wechselt. Also könnte mir vorstellen, so dass, also würde die mir gehören, und wenn ich sehe, wie groß BYD wahrscheinlich wird in Zukunft, würde ich sie für unter 50.000 Euro ganz sicher nicht verkaufen. Vielleicht kann sie über 100.000 Euro erlösen. So oder so ist das aber kein Vergleich zu was der durchschnittliche Nvidia-Mitarbeiter verdient hat in der Vergangenheit. Und zwar sind angeblich 76% der Nvidia-Angestellten Millionäre geworden.
Wahnsinn.
Inzwischen. Also es ist ein vielleicht nicht 100% repräsentativer Test, aber so ein 3.000. Nvidia hat so 30.000 Mitarbeiter ungefähr. 3.000 davon sagen, wurden befragt. Und davon geben über ein Drittel an, dass sie mehr als 20 Millionen schwer sind. Nur ein Viertel sagt, sie haben unter einer Million, einfach gesagt. Und der Rest verteilt sich irgendwo zwischen einer Million und 20 Millionen. Das zeigt, wie mächtig Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sein können, wenn es längere Zeit mal wirklich gut läuft. Apropos, es gibt, wen das interessiert, gibt es ein lustigen Podcast, Engineering Kiosk. Vielleicht packt ihr an den Podcast, Folge 131, glaube ich, war ich zu Gast. Da ging es auch so ein bisschen um Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. So, ich bin kein Rechtsexperte, so, und will das nicht als Rechtsberatung verstanden oder Steuerberatung verstanden wissen, aber es ging auch so ein bisschen um die Thema, was ist eigentlich der Sinn hinter Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und die Implikationen. War eigentlich ein ganz nettes Gespräch. Kann man sich anhören, wenn man nicht genug von uns oder mir gehört hat. Aber es ist ein schönes Beispiel, was für einen massiven Einfluss das hat. Also wenn man davon ausgeht, dass das einigermaßen repräsentativ ist, hat diese Firma einfach 10.000 Millionäre geschaffen. Wenn, ja, also muss so sein.
Das letzte Mal, als ich sowas gehört habe, dass irgendeine Firma in Hamburg unheimlich viele Millionäre gemacht hat, ist die Aktie danach nicht mehr so gut performt.
Wer war das? Xing?
About You.
Ach so. Naja, für eine Zeit lang ein richtiges Statement wahrscheinlich. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet, die Zeit ist rüber, und ich muss auch gleich zum nächsten Termin.
Dann schönen Mittwoch und bis Samstag.
Und vielleicht besprechen Peace. Wir dann schon die Northern Data Geschäftsberichte. Ich werde immer noch nicht, aber dafür oder gegen?
Für was? Dass wir die Zahlen haben? Na klar haben wir die Zahlen.
Okay.
Ich meine, das Gute ist ja, wenn die jetzt wirklich nach Amerika wollen, dann müssen sie ja reporten, ein bisschen schneller werden.
Dann müssen sie wahrscheinlich vierteljährlich berichten, genau. Wenn an den Nasdaq.
Also ganz spannend.
Ja, spannend wird es auf jeden Fall. Dann bis Samstag. Ciao, ciao.
Peace.
Volleyballverein, mein lieber Charlie, müssen diese Meetings wirklich sein? Welche Fragen hat Pip im Einstellungsgespräch? Wie hat der Kandidat sein Kalender gepflegt? Tech Talk Philips, immer auf dem besten Stand. Home Team Philips, die Promann zeigt's auch zu charmant. Cloudflare, Amazon, Microsoft, jede Aktie wird durchleuchtet oft. Das ist keine Anlageberatung. Setz niemals Short-Ideen in die Tat um. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus. Leben jeden Beat, in den Charts sind wir beliebt. Schön, dass es den Algo gibt. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus. Leben jeden Beat, in den Charts sind wir beliebt. Schön, dass es euch seit 4 Jahren gibt. An die Börse mit nem Speck, hörst wahrscheinlich bis zu Dreck. Hätte ich lieber ein ETF, jetzt ist mein Depot fast weg. Das Buch zum Glück was er fest, falls im Rat man sich mal verschätzt. Ich habe 10x in den Genen, ich würde Elon alles geben. Auf Discord wird viel diskutiert, der Zeittag hat viel disruptiert. Das ist keine Anlageberatung, jetzt niemand schaut Ideen in die Tat um. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus. Leben jeden Beat, in den Charts sind wir beliebt. Schön, dass es den Algo gibt. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus. Leben jeden Beat, in den Charts sind wir beliebt. In den Charts sind wir beliebt.
neuesten Stammtag, Aktien chillig, Trends schneller erkannt. Von Hamburg bis Berlin musst du dir Tech Talk ziehen. Der beste Content kommt aus dem Off. Trotz AI brauchen wir Jan hier noch.
Tech Talk Philips auf dem neuesten Stand. Tech Aktien chillig, Trends schneller erkannt.
Von Hamburg bis Berlin musst du dir Tech Talk ziehen. Der beste Content kommt aus dem Off. Trotz AI brauchen wir Jan hier noch. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus, leben jeden Beat in den Charts und wir beliebt, schön, dass es den Algo gibt. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus, leben jeden Beat in den Charts und wir beliebt. In den Charts sind wir beliebt. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus, leben jeden Beat in den Charts, sind wir beliebt, schön, dass es den Algo gibt. Wir spüren den Rhythmus im Algorithmus, leben jeden Beat in den Charts, sind wir beliebt.